Kann mir, denke ich, in die Diskussion übergehen. Also wenn es Fragen gibt oder Redebeiträge, dann könnt ihr euch gerne irgendwie bemerken.
Soll ich einfach so? Ja, ich hoffe, es ist laut genug. Mir ist unklar, inwiefern das Ausspielen der Dandy-Figur gegen den Emo, also inwiefern sich das politisch emanzipatorisch rechtfertigen lässt. Also das ist hier einfach unklar. Dafür kenne ich vielleicht das Konzept auch zu wenig, aber der Dandy erinnert so ein bisschen noch an den Gentleman und da könnte man irgendwie, das klingt auch ein bisschen wie den Sozialtypus, der natürlich sich eines nicht spezifischen Privilegs verdankt. Also derjenige, der halt nicht mitspielen muss, insofern also das wäre eine Form der Kritik daran. Und dann hast du ja in dem Vortrag ganz viel gesagt, dass gerade, also du hast ganz viel Individualität und so weiter gebracht, Individualisierung. Und das ist mir aber gerade irgendwie unter der Maßgabe, dass es ja also politisch emanzipatorisch dann immer um die Konvention geht. Das ist mir dann irgendwie auch noch zu wenig. Also was meint das dann? Individualisierung. Das wären so die zwei.
Also vielleicht zu diesem Schichtenprivileg. Und so, das ist in dieser Figur des Dandy eigentlich widersprüchlich, nicht? Denn das sind ja eigentlich, das stimmt, ne? Das sind alles Aristokratenattribute, aber natürlich zu einer Zeit, als es keine Aristokratie mehr gibt. Und das kommt eigentlich sozusagen, das ist innerhalb der Subkultur, scheint mir, was übernommen wurde von, also ganz konkret mal gesagt, von diesen verarmten Adligen, die es ja durchaus in diesen Bohemkreisen gab. Und der Dandy ist auch arm. Ne? Also das weiß ich ja nicht, vielleicht gibt es auch mal eine Figur, die sozusagen diese Privilegien noch genießt, aber konstitutiv eher für die Figur ist eigentlich Armut. Also es geht nicht, das ist nicht teuer in dem Sinne. Ne? Es ist nur eine Art von sozusagen abgestaubtem Luxus oder so, der da konserviert wird. Ne? Also es geht eigentlich nicht um Stolz auf ein noch vorhandenes Privileg oder so, oder dessen Fetischisierung, sondern eher darum, dass die Attribute von dem, was Adel irgendwie mal so bedeutet hat, nicht? Also das heißt ja auch immerhin, ich kann leben, ohne arbeiten zu müssen und so, ne? Also dass das sozusagen in die Subkultur hinübergenommen wird als eine ästhetische Ausdrucksform. Ne? Also insofern würde ich das jetzt nicht so ohne weiteres als reaktionär einstufen. Es geht wirklich eher um so ein Festhalten an einer eigentlich selbst schon anachronistischen Form und deren vielleicht irgendwie auch utopischem Gehalt. Ne? Also das hat natürlich aber ein anachronistisches Moment. Also so viel vielleicht zu diesem Verhältnis vom Dandy auch zur Aristokratie. Was das andere angeht, finde ich ehrlich gesagt, dass diese Rede politisch emanzipatorisch, die kommt dann ja auch immer. Ne? Das weiß man ja selber, das ist mir selber schon viel zu unkonkret. Was soll denn das heißen? Ne? Das kommt bei Martin Büsser auch, seitdem er zu den Emos bekehrt wurde, in jedem Text politisch emanzipatorisch. Ne? Kein Mensch weiß mehr, was überhaupt Emanzipation eigentlich heißen soll. Nicht? Das wird auch nicht mal mehr konkret auf Frauenbewegung oder so bezogen, sondern irgendwie auf so eine, darüber könnte man noch viel sagen, über diese Queer-Geschichten und so. Also ich möchte es nicht hundertprozentig jetzt, ich lasse mich da gern belehren, aber ich habe schon den Eindruck, dass dieser Begriff auch inzwischen wirklich, wirklich dadurch problematisch ist, dass er eben gerade nicht mehr im Sinne von einer irgendwie Interessenpolitik verwendet wird, sondern eigentlich als so ein Versöhnungskonzept, ja, ne, dem es eben wirklich, also das ist inzwischen ja wirklich in vielen Kreisen so eine, es gibt ja so inzwischen so richtig diesen Typus der Queer-Männer, ne, die also sozusagen dann irgendwie diese ganzen Verhaltensweisen einhalten, aber einen dann irgendwie vielleicht irgendwie ins Koma reden über Judith Butler oder so. Also es ist so eine bestimmte Form von, also das finde ich wirklich, also würde ich schon, fände ich wichtig, darüber mal nachzudenken. Selbst also man schreibt sich da irgendwas zu, was man vielleicht gar nicht erfahren kann. Ne? Und das meint auch Individualität. Es geht ja nicht darum, um substanzielle Weiblichkeit oder Männlichkeit, sondern einfach, dass man bitte wahrnehmen muss, dass eigentlich jeder andere irgendeine Erfahrungswelt hat, die ich nicht habe. Ne? Das ist nun mal eine absolute Grenze. Nicht? Und demgegenüber steht mit diesem Konzept oder überhaupt mit diesem ganzen Konzept so das Shiften und so die Vorstellung, dass jeder sich eigentlich in alles verwandeln könnte. Ne? Also das ist eigentlich eine hybride Größenfantasie irgendwie, dem müsste man mal nachgehen. Nicht? Und das finde ich eigentlich gerade das Problem daran, dieses Abstrakte. Ne? Und dazu passt eben auch dieses nicht, also dass man dann politisch emanzipatorisch, also mit, nicht, ist jetzt nicht gegen dich gerichtet, aber eigentlich nur noch so als Ersatz für das, was man konkret gar nicht mehr formulieren kann, mitschleift. Ne? Und demgegenüber finde ich eigentlich jetzt das Konkrete anhand so einer konkreten Typologie und so, also mal zu zeigen, wo eher sowas wie Individualität überhaupt noch gedacht wird und wo vielleicht nicht. Ne? Also ich weiß nicht, ob das eine angemessene Antwort ist, aber ich finde nicht, also dass, ne, das habe ich ja gerade an diesem Emo-Kult kritisiert, dass da dieses Unpolitische irgendwie selber zu so einem, also wirklich aus einer lebensreformerischen Weise, also zu so einer Art so globalen Selbstverwirklichungskonzept oder so stilisiert wird, obwohl es eigentlich immer nur darum geht, die grübeln und so. Ich bin bestimmt der Letzte, der irgendwas gegen Leute hat, die sich zurückziehen oder so. Bloß wenn man das liest, hat man ein gewisses Verständnis für diese Musikrichtung, die ich sonst überhaupt nicht höre. Ja? Nicht also diese, dass man denkt, also das ist nun wirklich, also dieses deswegen, er schreibt immer Defensivität, ne? Das kann man doch nicht loben, ne? Also es geht ja nicht darum, jetzt Aggressivität zu preisen, aber es muss doch sowas wie eine Widerständigkeit im Einzelnen geben, damit überhaupt irgendwas sich verändert und nicht Defensivität als Politikkonzept, ne? Nicht, also darum ging es mir eigentlich gerade. Ne?
Meine kurze Frage, ist das vielleicht bedingt, aber durch die Art der Massenkultur und des Einflusses dieses Bombardements einer entpersönlichenden Massenkultur, die eigentlich dieses Verschwimmen dann letztendlich herbeiführt, in der ständigen Rezeption, in dem ständigen Einbruch in die Individualsphäre durch diese Massenkultur. Das gab es ja zur Zeit der Dandys nicht. Das muss man ja auch historisch ein bisschen sehen. Das war ja vor 100 Jahren. Also wenn Sie das so dagegen einander stellen, muss man natürlich auch sagen, das sind natürlich ganz verschiedene Zeiten. Ne?
Ja, also das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ne? Also es ist, natürlich gab es da auch schon Massenkultur, aber es ist sozusagen die Zeit, als das noch auch von der vom Publikum als neu und eher irritierend wahrgenommen wurde und nicht sozusagen schon zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Na, das ist sicherlich ein wichtiger Unterschied, der auch so eine Figur wie den Flaneur etwa, der bei Benjamin ja mit dem Dandy irgendwie auch stark in Zusammenhang gebracht wird, ja auch erst möglich gemacht hat. Nicht? Der Flaneur ist ja noch in der Lage, sich zu dieser Masse sozusagen eigentlich als Außenstehender zu verhalten irgendwie. Ne? Und diese Vermittlungs- oder Distanzierungsfähigkeit ist natürlich dann vielleicht verloren gegangen. Auf der anderen Seite finde ich eben, das hängt natürlich, das ist gar kein Widerspruch, das hängt mit dem, was Sie gesagt haben, zusammen, dass gerade in diesem Emo und also noch stärker bei diesen Gruftis, so, das kenne ich jetzt noch aus eigener Erfahrung ein bisschen eher, also eigentlich ja eher so eine Art Secondhand Individualismus oder so auch gefeiert würden. Also da geht es ja auch um Abgrenzung oder um so eine scheinbare, nicht, also dieses, ich habe sowieso irgendwie wirklich was gegen dieses, dass man sich selbst so Tiefe zuschreibt, ja, und so, ne? Also dass man sozusagen im Gegensatz zu den anderen irgendwie das alles viel mehr empfindet und so. Ne, das ist ja eigentlich so ein Pseudo-Individualismus, der aber natürlich genau ein Produkt dieser Globalisierung der Massenkultur ist. Ne? Also insofern ist der Hinweis schon richtig. Ne? Dieser Verfall, sozusagen auch dieser Dandy-Figur, hat sich ja genau damit zu tun.
Ich hätte auch eine Frage, die vielleicht noch ein bisschen daran anknüpft. Ein Ansatz, den du am Anfang gebracht hast, den ich sehr interessant fand, und da hast du sozusagen gesagt, dass der übliche Vorwurf an die Kulturindustrie die Kälte ist, und du hast gesagt, das ist eigentlich eine Erhitzung. Vielleicht könntest du das vielleicht nochmal ein bisschen ausführen, wo jetzt auch außer bei Emo oder so eine Erhitzung in der Kulturindustrie, in der Massenkultur stattfindet.
Ich weiß, von Erhitzung habe ich da, glaube ich, jetzt nicht direkt gesprochen, aber ich meine einfach diese Gleichsetzung, das ist ja so ein Stereotyp von Kulturindustrie mit Oberflächlichkeit und so. Nicht, das ist ja schon in dem Kulturindustriekapitel der Dialektik der Aufklärung viel differenzierter. Da sagen die ja direkt, dass Kulturindustrie nicht nur sozusagen diese Tiefe liquidiert, sondern auch das Amüsement. Also da gibt es mehrere Passagen für das Amüsement, die immer nicht gelesen werden von diesen Leuten, die das abqualifizieren, für den Unsinn, für die Oberflächlichkeit, wo sie sagen, dass eigentlich Kulturindustrie gerade die Oberflächlichkeit in der jetzt mal also emanzipatorischen Weise liquidiert. Ne? Also dass gerade dieses Moment des Zerstreutseins, des sich gehen lassen Könnens und so, was noch eine Art von kritischem Erfahrungsgehalt hat, auch zerstört wird. Ne? Und ich finde, dass das eigentlich so, also ich weiß, da kann man, glaube ich, viele Phänomene finden, an denen man das zeigt. Also zum Beispiel diese Kultur, das ist ja schon alt, ne? Dass auch die Kulturindustrie sozusagen in ihren Produktionen eigentlich so diese bürgerliche Autonomie, Kunstautonomie fingiert. Ne? Also dass das eben nicht einfach nur so Unterhaltungsfilme sind, sondern eigentlich, dass die selber dieses Theatrale, Pathetische haben und so, was man im Theater selber schon gar nicht mehr glaubt. Das wird sozusagen in den Film injiziert. Ne? Das wäre so ein Beispiel dafür. Und in Bezug auf Emo würde ich da diese ganze auch so diese ganze Vampirbegeisterung und so, ne, also diese Buffy und diese, was ich auch mal frage, was, also diese nicht, für diese sozusagen diese dämonischen, also so Filme und Serien, die so eigentlich zehren von diesem Erbe der schwarzen Romantik und so, dass die jetzt auch nicht etwa parodistisch oder flach oder irgendwie im Sinne von kulturindustrieller Veroberflächlichung vermarktet werden, sondern wirklich, also dass ein ganzer Markt geschaffen wird für Leute, die sich dafür begeistern und für Dinge, die doch eigentlich irgendwie, also diese Buffy ist ja auch selber so eine vollkommen durchschnittliche Figur eigentlich, ne, so einfach von ihrem Aussehen her. Ne. Und diese, und das gibt, es gibt ja etliche Vampir-Serien und so jetzt, die unter Jugendlichen unglaublich, nicht nur unter Jugendlichen, sondern so bis zu 30, 35-Jährigen geliebt werden, ne? Und das wäre auch so ein Beispiel, dass sozusagen diese Dämonie oder das Abgründige eigentlich, so als so ein Identifikationsangebot herhalten muss in einer Zeit, wo es eigentlich eher darum ginge, bewusst zu machen, dass es das so gar nicht mehr gibt vielleicht. Ne? Also das fällt mir jetzt dabei halt so ein, diese beiden Beispiele.
Deine Kritik an der Polyamorie nicht so ganz verstanden. Also an der Polyamorie.
Ja.
So ein bisschen gesagt, dass es einfach sozusagen nur eine Vereinfachung der Auseinandersetzung ist, dann habe ich das verstanden. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, worauf ich hinaus wollte.
Na, was ich meine, das war ja aber eher so eine Vorbereitung, ein Blick auf diesen Emotionalitätsbegriff, ist, dass darin eigentlich diese, nicht, dass das irgendwie ein Bedürfnis bedient von Leuten, die eben nicht diese romantische Zweierbeziehung wird also abgelehnt, darin besteht irgendwie Konsens, dass das eigentlich regressiv ist, so zu leben, ne? Und dass man aber gleichzeitig ein Defizit verspürt, dass sozusagen dieses Promiskuitätskonzept oder halt keine exklusiven Beziehungen und so, dass das sozusagen eigentlich nur die Ebene der Sexualität betrifft. Also da findet schon so eine komische Trennung statt auch, die ich schon selber einfach nicht richtig finde, zwischen Sexualität und Emotion oder so, ne? Und dann wird halt gesagt, ja, diese Vielfalt muss ich sozusagen auch auf der Ebene der Gefühle durchsetzen, nicht? Das steht ja in diesem Artikel und wird auch sonst da immer gesagt in diesem Kontext, so nach dem Motto, ich kann jeden auf andere Weise lieben und so, ne? Ich kann nicht nur einen lieben, also jetzt emotional, sondern alle möglichen Leute. Und das ist ja jetzt nicht abstrakt falsch, ne? Wobei man sich fragt, wo die alle herkommen, sondern ja auch nicht so viele liebenswerte Menschen vielleicht unbedingt in der Umgebung immer sind. Also als Anspruch ist das ja nicht falsch, aber das sozusagen zu setzen, finde ich eigentlich sozusagen noch selbst gegenüber von diesem Promiskuitätskonzept, gegen das man auch einiges sagen kann, eigentlich noch eher eine Verarmung, ne? Weil so getan wird, als könnte man sozusagen diese Gefühlsebene noch so zusätzlich dazu bringen oder so. Ist das klar, was ich meine? Ne, also ich finde, das passt einfach gut zu diesem Emotionskult. Also dass da dieser ne? Also gerade wenn man nicht alles aufgeben will, was mit romantischer Liebe vielleicht mal gemeint war, sollte man einfach vorsichtig sein, nicht so inflationär mit diesem Liebesbegriff umzugehen. Und das finde ich einfach seltsam, dass dann eben nicht von Polygamie ist ja eigentlich wieder ganz was anderes und gar nicht so schönes, aber also nicht von Promiskuität gesprochen wird, sondern dann eben von so einer Vielfältigkeit der Liebesfähigkeit oder so. Also eigentlich eher von der seelischen Qualität, ne? Die dann sozusagen zu diesem Körperlichen dazukommen soll. Das meinte ich, also diese Trennung.
Ja, vielleicht noch ergänzend, ich kenne es aus dem Polyamorie-Diskurs so, dass die romantische Zweierbeziehung durchaus akzeptiert wird, aber also ihr dieser Exklusivitätsstatus und dieses Alleinrecht als Beziehung angesprochen werden soll, sie neben anderen Beziehungsformen sich halt unterordnen soll, beziehungsweise halt unterordnet werden
soll. Ja, das stimmt. Also es wird sozusagen nicht, das meinte ich aber ja eigentlich gerade, ne? Also es wird nicht mehr abstrakt abgewehrt oder so, sondern es wird eben dem eher so entgegnet, dass man sagt, ja, aber es gibt sozusagen alle möglichen Motti oder so, in denen man sich zu Menschen verhalten kann. Ne? Nicht, also ich finde, also
das ist ein imperativer Gedanke, dass irgendwie ich muss mir aufzwingen, dass ich zu allen liebenswerten Menschen in der Lage wäre, sie jemals anders zu lieben. Das ist der Gedanke. Also der stimmt ja dann nicht unbedingt, wenn gesagt wird, dass die romantische Zweibeziehung durchaus noch existieren kann.
Aber das ist ja selber schon imperativ. Ich meine, was ist das zu sagen? Ja, das darf auch sein. Ja, wer sagt mal sowas? Ist mir doch wurscht. Ne?
Also richtig, was ich ja auch kennengelernt habe, das ist die Polyamorie-Bewegung eher so kämpfen dafür, auch akzeptiert zu werden, wenn man eben nicht in dieses Schema der romantischen Zweierbeziehung reinpasst. Also, dass die romantische Zweierbeziehung, selbst wenn sie kritisierenswert ist, vielleicht auch die Polyamorie kritisierenswert ist, dass es einfach erstmal ein Kampf dafür ist, halt auch wenn man nicht diese romantische Zweierbeziehung lebt, akzeptiert zu werden in der Liebesform, die man eben sich aneignet und nicht als einzig Wahres hingestellt wird, dann darf es das und das, so muss man das machen und so darf es nicht mehr sein, sondern einfach nur nicht mehr diese absolute Vorherrschaft dieser romantischen Zweierbeziehung.
Aber von wem akzeptiert werden?
Gesellschaftlich.
Ja.
Das ist genau der Punkt, würde ich sagen. Da, hier sind wir nämlich dabei zu sehen, dass ja das alles nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern dass es keinen unpolitischen Raum gibt. Wir bewegen uns in einem grundsätzlich politischen Raum. Und diese Akzeptanz muss also durch die politische Gesellschaft erfolgen. Und ich sehe hier natürlich den Versuch, die gesellschaftlichen Bedingungen, die ja im Imperativ sehr viel erzwingen, eben einfach zu durchbrechen und zu versuchen, dagegen zumindest zu revoltieren und zu sagen, wir entwickeln ein anderes Konzept. Ich sehe das insofern auch ganz positiv.
Na, ich habe einfach schon Schwierigkeiten mit, ich meine, was ist eigentlich die romantische Zweierbeziehung? Das wird ja immer so abgekürzt, ne? Das ist also per se eigentlich ein denunziatorischer Begriff, ne? Das wird, ne, also als was man sozusagen versachlichen muss, um überhaupt darüber reden zu können. Nicht? Und mit der Romantik bezieht man sich ja nun mal auf die Epoche, in der eigentlich einerseits natürlich es durchaus, also wenn man sich etwa diese Liebesphilosophie bei Fichte oder so diese Ehetheorie bei Fichte anguckt, natürlich eine extreme Ideologisierung der Liebe stattfindet, also gegenüber jetzt Kant etwa, wo die Liebe einfach eher nur als Vertrag, als beiderseitiger Vertrag begriffen wird, was ich durchaus absolut, ne, das ist ein extremer Fortschritt, das heißt nämlich, es kann jeder Partner den Vertrag kündigen und alles Innerliche und Gefühlige und so ist da einfach sozusagen von der formellen Betrachtungsweise ausgeschlossen. Das war eigentlich gegenüber dem gesellschaftlichen Stand ein enormer Fortschritt. Und einerseits restituiert die Romantik demgegenüber natürlich solche essentialistischen Konzepte von Liebe und so, die auch dann geschlechterspezifisch sehr unangenehm zugespitzt werden. Auf der anderen Seite gibt es aber in der Romantik, also etwa bei Schlegel, auch einen Liebesbegriff, der gerade sozusagen darüber hinausgeht. Ne? Und der also sagt, es geht gerade darum, das, was in diesem Vertragskonzept nicht, also ausformuliert ist, aber was andererseits durch es erst ermöglicht wird, auszuformulieren. Also es geht gerade um Individualisierung von Liebe und sowas wie, dass Liebe überhaupt mit Individualität zu tun hat und mit individuellen Bedürfnissen und nicht mit irgendwas anderem zuvorderst, dass dieser Gedanke kommt ja auch erst in der Romantik auf. Also dieses ganze Liebeskonzept der Romantik ist in sich sehr widersprüchlich und zum Teil extrem fortschrittlich auch, ne? Und also das deswegen finde ich einfach diesen Begriff schon irgendwie demagogisch, weil der suggeriert, was viele Leute tatsächlich noch im Kopf haben, Romantik ist irgendwie reaktionär, nicht? Also historisch war die Romantik die Philosophie der Französischen Revolution, das war wirklich eine revolutionäre Philosophie, ne? Da muss man noch unterscheiden zwischen Spätromantik und verschiedenen Ausläufern, die es gibt und so. Aber also das finde ich, also dass das einfach so denunziert wird, finde ich irgendwie seltsam, ne? Und das finde ich sozusagen an dieser negativen Rede von der romantischen Zweierbeziehung prinzipiell problematisch. Es käme mir eher darauf an, sozusagen zu sagen, was eigentlich, worum es geht, wäre jetzt also etwas platt gesagt, dass ich eigentlich zu jedem gleichzeitig individuell eine solche romantische Zweierbeziehung haben könnte, ne? Also vermittelt durch die individuelle Beziehung, die mich mit einzelnen Menschen verbindet und die erstmal mit anderen auch nichts zu tun hat, sozusagen wirklich jeder Beziehung zu jedem einzelnen Menschen vollgerecht werden zu können. Ne? Und das, darum ging es ja eher und nicht darum, diesen Begriff einfach zu liquidieren, nicht? Und sowas scheint ja an diesem Polyamory auch irgendwie gewollt zu sein, aber ich finde es eben, also sozusagen, es hat sowas von einer idealistischen so Kopfgeburt oder so, ne, weil gerade in diesen Kontexten eigentlich gar nicht berücksichtigt wird, in welchen gesellschaftlichen Beziehungen man sich konkret bewegt und so, ne, sondern darüber wird eben so geredet, als wäre es eigentlich eine Frage, die man so mit jedem aushandeln kann oder so, ne.
Und ich sag mal, ein negativer Beigeschmack bei dem Ganzen immer wieder aufgenommen, auch politisch gesehen, dieses, ich könnte mit jedem eine Beziehung eingehen oder ich möchte mich politisch nicht irgendwo einordnen, ist bei mir, kommt bei mir sogar wie eine Angst davor, einer Stellungnahme. Weil wenn ich nicht Stellung nehmen muss, dann muss ich auch nicht argumentieren und dann muss ich auch nicht, dann kann ich erstmal auf keinen Widerstand kommen. Und dieses Gefühl habe ich, und das ist einfach eine unheimliche Angst davor, ist zu sagen, okay, kann sein, dass ich da auch Für und Wider treffe, aber ich habe nachgedacht und ich habe mich damit beschäftigt und ich bin zu der Meinung gekommen. Sowohl in dieser Liebesgeschichte als auch in dieser politischen Richtung.
Aber das war doch eine ziemlich klare Stellungnahme für die Romantik. Also ich glaube eigentlich nicht, dass jetzt der ganze Vortrag irgendwie so positionslos war, oder? Muss ich da irgendwie noch brutaler vorgehen? Nicht nur, also man kann ja auch negativ Stellung nehmen. Also ich finde es immer schwierig, wenn solche Konzepte sozusagen als ein positiver Lebensvorschlag oder so daherkommen. Das ist irgendwie von vornherein einfach dann schon dadurch verdorben, finde ich.
Ich glaube, ich habe mich vielleicht da falsch ausgerührt.
Okay, wenn es dann keine Frage gibt, dann kann man, denke ich, den Anfang beenden mit einem Statement für negative Kritik. Dann danke ich für euer Kommen und ich denke, es gibt dann oben noch die Möglichkeit, an den Tisch zusammenzukommen und einen kleinen Kreis vielleicht zu diskutieren. Und vielen Dank.
Ja, vielen Dank.